wenigstens einen Reiz. Die waren so simpel, aber da haben man trotzdem gefesselt.
Genau, und man hat, die Leute haben sich noch getraut, auch wirklich neue Spielideen auszuprobieren. Also man hat nicht immer nur, ne, Age of Empires Teil 2, 3, 4 programmiert, ne, und was alles dasselbe war, bloß mit schickerer Grafik, ne? Also man hat da wirklich noch rumexperimentiert und dort haben sich dann eigentlich auch die Genres gebildet, die heute halt auch auf dem PC gespielt werden. Also die haben sich dann herauskristallisiert, als dass sie halt den Massengeschmack treffen.
Da hat sich eigentlich, glaube ich, erst jetzt neuerdings, dass so ein paar neue Ideen wieder kommen, ne? Also durch so Spielkonsolen, aber das stimmt, du hast schon recht. Also diese Grundideen, die wurden dann eigentlich immer nur verfeinert von der Grafik her und von der Komplexität, aber die verschiedenen Spielgenres waren da. Ich würde aber auch widersprechen, dass dieses hört sich so an, es gab schon Spiele, die man, also wo man über Stunden und dann auch irgendwie eigentlich tagelang, man war immer so froh, wenn die Schule vorbei war, sofort zu Hause an den Rechner gehüpft ist und die aber jetzt gar nicht so, wie gesagt, grafisch gar nicht wahnsinnig aufregend war, aber trotzdem jetzt auch nicht, also weil das hörte sich so an, als ob das irgendwie jedes Spiel, was man damals gespielt war, wäre nach 2 Minuten erledigt und man konnte auch wieder was anderes spielen. Das war so nicht ganz so.
Nein, das war jetzt natürlich etwas überspitzt gesagt, aber der Kernpunkt war schon, also es kam nicht auf die Grafik an, weil die Grafik, die hatte nun mal eine Limitierung beim C64, auch wenn über die Jahre immer mehr rausgeholt wurde, was vorher sich keiner hätte erträumen können. Also der Spielspaß stand im Vordergrund, während bei heutigen PC-Spielen hat man ja manchmal so das Gefühl, dass wenn jemand eine Umsetzung für irgendeinen Blockbuster verkauft oder so, dass da mit toller Grafik den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen wird, aber die Spielidee an sich auf der Strecke bleibt, weil man halt mit einer Lizenz eben nochmal schnell Geld verdienen möchte. Sowas gab es eigentlich auf dem C64 damals noch nicht. Also jedes Spiel hatte irgendwie doch seinen Reiz gehabt, hat irgendwie gefesselt, hat irgendwas umgesetzt, also dass man eben mal schnell eine Marke nehmen wollte, irgendeine Spiele-Engine lizenziert hat und da eben mal schnell die Charaktere aus irgendeinem Blockbuster gehauen hat. Also sowas gab es damals noch nicht.
Bevor jetzt gleich die Zeitmaschine uns in das Jetzt wieder zurück entführt, wollte ich nur noch klarstellen, wir hatten es kurz recherchiert, also Day of the Tentacle gab es nicht auf dem C64.
Wer hat das denn bloß behauptet?
Ja, welche Synapsen sind da wieder quergelaufen?
Okay. Haben sich quer verbunden, ohne nachzufragen.
Frechheit.
Lass uns nochmal Musik machen und dann, können wir, was meint ihr?
Ja, haben wir, also von meiner Seite aus, ausgedaddelt und...
Also C64, Ich muss nochmal so einen Emulator wieder anwerfen. Vielleicht auf meinem MP3-Player. was hören wir? Defender of the Crown oder Kickstar 2 oder Last Ninja Palace Gardens?
Last Ninja bitte.
Wir haben Spaß mit hier, mit unserem MPEG 3-Player.
Das hätte es mit dem 64er nicht gegeben.
Nee, damals war alles, das lief alles astrein.
Also ihr hört den Nerd Alert und noch schwelgen wir in der Vergangenheit, doch nicht mehr lang, und wir werden in die Gegenwart zurückhüpfen. Wir sind beim C64, es sollte eigentlich ein smashender Abschlusssong werden für das Thema, nämlich Green Beret. Ein Spiel, was ich auch ganz gerne gespielt habe, was vor allen Dingen damals faszinierend war, weil es, die Spiele vorher waren sozusagen irgendwie ein Hintergrund und eine Person vorne, die lief, und das waren so drei Ebenen, die aneinander vorbeirauschten. Sah man später ganz häufig auch noch in 3D-Spielen, also die nicht wirklich 3D waren, sozusagen da vorne hat man die Person, dann hat man irgendwie so eine mittlere Reihe, das konnten damals waren vor allen Dingen irgendwie LKWs oder sowas, die so ein bisschen langsamer gingen, und noch dahinter waren dann die Berge oder irgendwas, die noch langsamer waren. Und das hatte das Gefühl, dass es eine räumliche Tiefe hatte, das Bild. Das erinnere ich mich noch bei Green Beret, das fand ich damals sehr faszinierend, wie die das grafisch umgesetzt hatten.
Also von LKWs oder wovon hast du gerade
gesprochen? Nee, das waren diese drei Ebenen, weißt du?
Denke ich eigentlich an Frogger.
Stimmt, auch ein legendäres Spiel. Also, wir haben festgestellt, wir würden wahrscheinlich jetzt noch Stunden irgendwie über unsere Spiele erzählen können, aber
lass uns noch mal zu anderen Themen kommen.
Ja.
Alles klar.
So, Achtung.
Wir gehen jetzt mal zurück in die Vergangenheit. Aber nur aus der letzten Woche. Ja, das war die Band Brain Damage, Love in 67. Ja, und ich wollte noch ein bisschen was berichten von der Republika.
Was ist denn das?
Weiß ich denn das? Republika war letzte Woche eine Konferenz in Berlin über 3 Tage, wo es so ein bisschen Bauchnabelschau von der Web-Szene ging, um Blogger Ich weiß nicht, da muss, werden wir unseren Hörern vielleicht ja das erklären müssen. Blogger, was ist das? Veröffentlichen von Texten im Internet, so in Journalform, kann Tagebuch ähnlich sein, muss nicht, kann auch themengebunden sein. Und ja, von der Firma New Thinking und dem Weblog Spreeblick, na, wurde zum zweiten Mal jetzt eine Konferenz veranstaltet, die von morgens um 10 bis abends um 8 vollgeballert war mit ja, Sessions, Diskussionen, Workshops. Und ich fand das sehr unterhaltsam, allerdings auch sehr anstrengend. Wenn man da mal so, wenn ich da mal einen Überblick geben soll, worum es da unter anderem ging. Um in der Keynote zum Beispiel fand ich eigentlich einen ganz schönen Einstieg irgendwie von einem Harvard-Professor Meyer Schönberger, der über nützliches Vergessen gesprochen hat, Informationsökologie im digitalen Zeitalter. Fand ich sehr interessant. Der Mann ist neulich schon mal aufgetaucht in der Presse, weil er gesagt hat, so ja, wir müssen unsere Dokumente und Daten eigentlich mit einem Ablaufsdatum versehen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich nur so, spinnt der Mann?
Ja, aber ich mache mir immer genau die anderen Gedanken. Also ich lese immer, eine CD hält irgendwie, eine selbstgebrannte CD hält maximal 20 Jahre. Und ich sage mir immer, was ist nach 20 Jahren? Kann ich dann die Dokumente auf der CD noch angucken? Und ja, der will jetzt, dass das Ganze noch abläuft. Also ich dachte mal, es geht um die dauerhafte Speicherung von digitalen Daten.
Bei den CDs ist das eigentlich auch, glaube ich, weniger ein Problem als die ganzen Daten, die halt doppelt und dreifach sowieso gespeichert werden, weil sie im Netz sind. Und darum geht es ihnen, glaube ich, auch, nämlich um Privacy. Er hatte so ein paar Beispiele genannt von Leuten, die halt irgendwie mal Daten von sich veröffentlicht haben oder wo andere Leute Fotos von ihnen gemacht haben, die im Nachhinein peinlich sind. Und deswegen, er hat in diesem Vortrag eigentlich ganz gut hergeleitet, was das Problem dabei ist. Und er hat dann über die Ökologie des Vergessens geredet. Und so mit seiner langen Erklärung fand ich es auch ein bisschen einleuchtender, was er meinte. Tatsache ist allerdings einfach, dass du Dokumente, da sie ja tot sind, mehr oder weniger, nicht mit einem Ablaufsdatum versehen kannst. Es sei denn, du führst solche Mechanismen wie Digital Rights oder Restriction Management ein, wo das dann einfach mit erledigt wird. Aber dann ist auch immer noch der Haken daran, dass es immer Leute gibt, die gar kein Interesse daran haben, dass private Daten
irgendwie. Ja, aber wir erinnern uns ja alle noch an Star Wars. Ich glaube, das war irgendwann der zweite oder dritte Teil, wo Anakin nach einem bestimmten Planet gefragt hat und dann festgestellt wurde, dass dieser Planet per DRM aus allen Datenbanken gelöscht wurde. Dann kann der Staat auch sagen, diese Informationen wollen wir nicht, dass die verbreitet wird. Ruft den Key für dieses Dokument zurück und schon ist es auf allen Rechnern gelöscht. Also das ist doch toll für die staatlichen Zensoren, wenn ein solches System eingeführt wird. Ne? Ja. Vorteil ist natürlich auch, dass ich mir die Fotos, wo ich als besoffener Jugendlicher irgendwo auf einer Party fotografiert wurde, dass ich die dann auch wieder zurückrufen kann, wenn ich mich später irgendwo bei der Deutschen Bank bewerben will oder so. Ne? Aber wie alles hat es so seine Vor- und Nachteile.
Aber ich denke mal, auch der Mann hat irgendwie noch kein Rezept, wie man das alles besser und toller machen kann. Er hat es halt zur Diskussion gestellt und es gibt einfach auch noch keine technische Lösung dafür. Meistens kann man ja soziale Probleme eh nicht mit Technik lösen. Insofern, das wird uns, glaube ich, noch ein Weilchen begleiten. Aber dass so Datenschutzprobleme Thema waren bei der Republika in Berlin letzte Woche, sieht man allein daran schon, dass beim ersten Jahr die Netzwerkadministratoren der Veranstalter sich einen kleinen Scherz erlaubt haben, der aber nicht ganz so angenehm aufgenommen wurde, weil sie gesagt haben, so Leute, wenn ihr alle mit euren Laptops im WAVLAN, im Funknetzwerk rumhängt, denkt bitte dran, dass jeder mitlesen kann, was ihr hier macht. Wenn ihr eure Mails abholt, wenn ihr Mails versendet, wenn ihr euch bei Websites einloggt.
Das ist doch kann inzwischen jeder bekannt, sowas, oder?
Mitlesen. Ja, und jetzt ist halt gerade, was weiß ich, so Microblogging wie Twittern irgendwie in. Und da gibt es jede Menge neue Tools, die wo nicht dann verschlüsseln.
Auch das Passwort im Klartext übertragen wird.
Genau. Und letztes Jahr haben die Netzwerkadministratoren dann aus Scherz einmal das so auf die Leinwand geworfen, was gerade in dem Augenblick alles an unverschlüsselten Passwörtern rübergeht. Und da war große Empörung. Eigentlich fand ich es eine gute Aktion.
Aber anders rüttelt man die Leute halt nicht wach, weil...
Ich glaube auch.
Es wird immer wieder gesagt, in jeder Computerzeitschrift steht es drinne, WLAN ist eine unsichere Sache. Wenn du per VoIP über WLAN telefonierst, kann jeder mithören. Wenn du dich deine E-Mails abrufst, kann jeder mitlesen. Also da muss man sich halt Gedanken drüber machen.
Ja.
So bequem und es auch ist, ne?
Insofern, dies Jahr war halt die Frage, wird das nochmal passieren? Na, machen die Administratoren das nochmal oder nicht? Auf jeden Fall haben die Veranstalter gesagt, okay, wir brauchen gleich am Anfang mal eine kleine Session. Wie grabe ich einen Tunnel, wenn ich in einer feindlichen Netzwerkumgebung bin, sodass meine Daten halt halbwegs sicher an ihren Bestimmungsort kommen. Das hat der gute Fukami vom CCC gemacht. Na, der ist ja auch in Sachen Computersicherheit bekannt und so Web-Security. Über den haben wir ja auch schon ein-, zweimal gesprochen. Ja, das sind aber auch nur so die Datenschutzthemen. Ansonsten waren offensichtlich einige Leute da, die auch was mit Medien und Bloggen zu tun haben. Deswegen gab es eine leidige Session, die hieß Qualitätsdebatte Blogs versus Journalismus. Es war so ein bisschen langweilig für mich, weil im Grunde gab es da so von den alten Vertretern, die... so ein eher traditionelles Verständnis von Internet haben, na, wie Süddeutsche oder sowas, na, hätte sich da angeboten, weil die in letzter Zeit relativ viel Mist über das Internet schreiben. Aber keiner da und insofern fehlten da, wie auch bei anderen Diskussionen, so ein bisschen die Gegenspieler, wo es darum ging. So.
Du meinst die Journalisten, die sich von den Bloggern bedroht fühlen?
Zum Beispiel. Also es waren eigentlich relativ aufgeklärte Leute
da. Ist das denn noch Thema? Wollte ich gerade fragen. Ist diese Journalismus-Blogger, ist das noch akut oder hat sich das nicht schon alles irgendwie, dass man festgestellt hat, es hat seine Daseinsberechtigung, es ist eine gewisse Form, die parallel existieren kann und...
Das hast du jetzt praktisch schon den Inhalt der Diskussion wiedergegeben. Also da ist das dann letztendlich auch gelandet. Und wie gesagt, da waren halt auch aufgeklärte Leute oben, irgendwie Thomas Knüver vom Handelsblatt oder Stefan Niggemeier, Mercedes-Bundz, alles Leute, die da eigentlich auch ihren, die Journalisten sind und einen aufgeschlossenen Eindruck machen. Ja, ansonsten gab es so Vorratsdatenspeicherung verhindern, also so typische Themen, wo es um Gesellschaft verändern.
Wie verhindert man denn die Vorratsdatenspeicherung?
Das war die Thematik. Es war ein Workshop mit Ralf Bendrath und Christoph Remmert-Fontes. Und ja, da war ich aber nicht, weil ich kenne die Problematik eh.
Keine Daten produzieren.
Ja, stimmt, so kann man sie verhindern. Aber ich meine, wer keine Daten produziert, nimmt irgendwie auch am digitalen Leben nicht mehr teil, ne?
Also es ging da um Aktivismus, um wie organisiert man sich, wie macht man Kampagnen. Das sah man auch bei späteren Sessions, wie NGOs im Netz vertreten sind. Na, und insofern, das Ganze hatte halt auch nicht nur so einen Ansatz zur Wissensvermittlung, sondern vor allen Dingen auch so einen sozialen Charakter, dass man Leute, die man vielleicht nur über Mailinglisten kennt oder aus dem Web mal persönlich treffen kann und sich austauschen kann, um neue Kontakte zu schließen. Und ja, es ging um Stadtblogs, Lokalbloggen, analog vernetzen. Gab ein breites Spektrum an Themen auf dieser Session. Ich würde sagen, wir machen nochmal kurz Musik und dann können wir gleich nochmal auf Themen, die ich besucht habe, eingehen. Gerne auch näher dann. Ja, soweit Elektrum muss oder Muß. Ich weiß nicht, wie sich das ausspricht. Müß?
Ich würde muss.
Elektrum. Muss Elektro sein. hier ist der Nerd Alert. Wir berichten noch ein bisschen von der Republika 08 in Berlin. Und ganz großes Thema, mal wieder, war mit Blogs Geld verdienen.
Muss man denn im Internet immer Geld verdienen? Also diese schnöde Kapitalismus-Schiene.
Ich verstehe es auch nicht so ganz, weil ich finde, genau diese Fragestellung hat schon andere Veranstaltungen so ein bisschen torpediert, boykottiert, Schöneres verhindert. Und
ich erinnere mich eigentlich immer an diese Geschichten, dass Firmen Blogger kaufen, damit sie über ihre Produkte berichten. Eigentlich so ziemlich das Schlimmste, was einem Blogger passieren kann. Dass er reinschreibt, ich will eine PSP zu Weihnachten. Da ist auch mal irgendwas bei Sony aufgefallen, dass eine Werbeagentur einen Blog im Internet geschaltet hat, wo halt ein Schüler simuliert wurde, der unbedingt eine PSP haben wollte und alle überzeugt hat, wie toll und wie genial das Teil ist und dass er unbedingt sowas zu Weihnachten geschenkt haben möchte. Und dann haben sie sich die Domain mal angeguckt, einige Blogger, und haben dann festgestellt, dass dieser Blogger auch eine virale Kampagne gemacht hat, Kommentare hinterlassen hat, und das ist sehr unangenehm in der Blogosphäre aufgefallen, so ja. Solche viralen Kampagnen.
Diese viralen Kampagnen sind daneben, und auch wenn Leute denken, nur weil sie irgendwie ein paar kleine Texte im Internet veröffentlichen, müssen sie da gleich ihren Lebensunterhalt von verdienen können. Und was bei solchen Sessions dann nämlich eigentlich auftaucht, wenn dann Leute mal offenlegen, wie viel Geld dann wirklich geflossen ist, dann ist das so, dass die davon eigentlich gar nicht leben könnten. Also, und dann kommen da haufenweise Leute hin und fragen sich, ja, na okay, ihr verdient auch kein Geld mit einer Bloggen. Wie können wir auch kein Geld mit Bloggen verdienen? Also eigentlich ist das eine...
Ja, aber wie kann man da Geld verdienen? Außer, dass man seine Seele verkauft, dass man halt Produkte in seinem Blog anpreist, dass es man halt eigentlich nur noch Werbung schreibt, oder schaltet man da Werbebanner?
Frag mich jetzt nicht, wie das gehen soll. Also es gibt verschiedene Wege und alle sind da auch ganz heiß drauf. Ich finde diese Debatte irgendwie einfach nur langweilig, weil sie verhindert Besseres.
Ja, ich wollte eigentlich auch nur sagen, hat das Geld das Internet verdient?
Oder das Internet das Geld?
Ja, aber ich meine, eigentlich basiert das Internet ja ursprünglich auf einem militärischen Netzwerk, ich weiß, aber wurde später als wissenschaftliches Netzwerk genutzt, um halt wissenschaftliche Daten auszutauschen. Und das jetzt immer mehr kommerzielle Firmen das Internet nutzen. Ich meine, da werden ja Debatten
angestoßen. Die neueste Entwicklung, was? Da sind jetzt schon Firmen im Internet?
Dass Amazon und eBay für ihren Traffic bezahlen sollen. Ne? Ich meine, was soll diese Debatte? Ich meine, wir haben alle unsere Zugänge, wir haben alle unseren Server und zahlen ja die ganze Infrastruktur darüber mit. Wenn diese Firmen jetzt so viel Traffic generieren, ne, was interessiert mich das? Ne?
Du bist ja auch kein großer Telekommunikationsunternehmen, was einfach sieht, dass bestimmte Seiten viel Geld verdienen und sie die Infrastruktur hinstellen und die wollen einfach gern auch verdienen.
Ja, aber macht das nicht
das Netzwerk? Ja, dann fordern sie einfach mal, das kostet halt Geld, damit du als Anwender auf diese Seite kommt, die viel Geld verdient, mit uns dir den Weg dahin ermöglicht. Das ist sinnvoll, ist eine andere, aber die Motivation kann ich schon nachvollziehen, dass sie das versuchen.
Ja, aber sie machen das Netzwerk dadurch kaputt, dass sie diese Diskussionen anstoßen und die armen Blogger denken sich, ne, wie kann ich jetzt Geld verdienen, anstatt vernünftig zu bloggen? Ne? Ich meine, sollten doch mal lieber vernünftiges Blog schalten, interessante Themen verarbeiten, als sich Gedanken darüber zu machen, wie sie Geld verdienen können. Ich meine,
sehe ich ganz ähnlich. Ich finde die Diskussion schädlich, weil sie einen davon abhält, irgendwie was Schönes aufzudecken, schöne Geschichte zu schreiben, sich mit den richtigen Leuten zu vernetzen, einfach zu kommunizieren. Und immer dem Geld hinterherlaufen, finde ich einfach schädlich. Also zumindest beim Bloggen. Und na, ich habe ja auch nichts dagegen, wenn Leute das machen oder so. Können sie ja gerne machen. Aber bei so einer Konferenz so eine Frage halt zum wiederholten Male zu stellen und dann doch einfach nur festzustellen, funktioniert einfach nicht. Nur ganz wenige verdienen irgendwie gerade mal so, dass man da vielleicht gerade mal von leben könnte.
Es ist ja wie bei Künsten zum Beispiel. Also die Motivation sollte primär nicht das Geld verdienen sein, sondern dass man darauf Lust hat, das zu machen, was man macht. Mhm.
Ja, und wir hatten ja beim Nerd Alert letztes Mal den Stefan Meritz vom Blog keimform.de. Und der hat relativ spät noch eine Session bekommen, auch zum Halten sehr spät, nämlich abends um 8 Uhr oder so. wo es um die Ökonomie von Blocks ging. Er nannte das Kommunism, also nicht wie Kommunismus, sondern wie Common, wie Allgemeinheit. Und das war dann wieder sehr anstrengend, weil mit akademischem Unterbau, er hat sich da bei verschiedenen Theorien bedient, hat aber in einem schönen anderthalbstündigen Vortrag dargelegt, wie Bloggen und Kommerz eigentlich irgendwie widersprüchlich ist. Da gibt es so Theorien, die schon in den 70ern untersucht wurden, wie das eine Motivation intrinsisch oder extrinsisch ist und ob die Motivation von einem selber kommt oder ob die Motivation von jemand anders kommt, in diesem Falle zum Beispiel Geld. Und da hat man in den 70er Jahren schon festgestellt, ja, wenn die Motivation plötzlich von außen kommt, obwohl es genau die gleiche Tätigkeit ist, die ich sowieso mache, weil ich sie gerne mache, sinkt irgendwie die Frequenz des Outputs oder ganz einfach, weil die Motivation extrinsisch ist. Das heißt, wenn ich ein Hobby habe und mich bezahlt jemand plötzlich für ein Hobby, dann mache ich das einfach nicht mehr so gerne.
Ich habe da auch gleich wieder das passende Beispiel. Wayne's World. Wir kennen alle den Film, wo zwei Jugendliche eine tolle Fernsehsendung machen, die sie irgendwie privat produzieren, über einen freien Sender senden. Dann kommt irgendwann dieser Produzent, der das sieht, denkt, damit kann ich Geld machen. Die zwingt, ganz andere Klamotten zu tragen, dumme Werbesprüche zu machen, wobei sich Wayne am Anfang dagegen auflehnt, dumme Witze drüber macht und die Leute verarscht. Aber sobald das halt kommerziell wird, können sich die Leute nicht mehr einbringen, es ist nicht mehr so erfolgreich, sie müssen halt bestimmte Werbesachen schalten, sie müssen bestimmte Produkte gut finden. Man wird halt gezwungen, die Meinung, eine kommerzielle Meinung zu vertreten und dann ist es einfach kein freies Blog mehr. Und die Blogger sind ja deswegen so beliebt und so bekannt, weil sie halt frei Schnauze reden, weil sie alles durch den Kakao ziehen, alles kritisieren. Wenn man halt jetzt einen Sponsor hat, dann kann man nicht mehr gegen diesen Sponsor berichten. Es gibt auch ein ganz prominentes Beispiel, wo eine Spielezeitung einen Redakteur gefeuert hat, weil der halt ein Spiel schlecht bewertet hat, das halt von einem Sponsor, der halt immer Werbeseiten in der Zeitschrift geschaltet hat, geliefert wurde. Und da hat der Besitzer der Zeitung gesagt, nee, wir können nicht negativ über ein Spiel berichten, von der über das wir Werbung in unserer Zeitung schalten. Klar,
und das alte Problem.
Dann können die Blogs halt auch nicht mehr frei berichten, wenn sie halt zu kommerziell werden.
Ja, und zumindest hatte man sich ja schon in den Blogs so eine Etikette, die eigentlich schon weitergehender war als Pressekodex oder sowas erarbeitet. Nämlich, dass man am Ende seines Blogbeitrags, wenn man irgendwie Interessen, andere Interessen noch hat, die quer gehen mit dem Blog-Eintrag oder wo man irgendwie aus der Branche kommt und schon mal einen Kunden in der Richtung hatte, wo man dann einfach dazu schreibt, so, ja, hier, ich habe zwar jetzt einfach meine Meinung geschrieben, aber ich möchte offenlegen, das ist unter Umständen auch schon mal mein Kunde gewesen oder wird vielleicht noch mal.
Und sowas macht auch wirklich jemand? Ich habe sowas noch nie gesehen.
Hast du noch nicht gesehen? Habe ich schon häufiger gesehen.
Oh, das finde ich ja ganz schön ehrlich. Also
ja.
Hut ab vor den Bloggern, die sowas machen.
Ja, ich finde, das könnte sich auch ruhig weiter durchsetzen. Also,
ja, ganz klar.
Es wird nur dann, wenn es wirklich mit Werbeschaltungen und Ähnlichem geht, natürlich auch problematisch. Weil dann wird es unter Umständen nicht mehr gemacht. Jedenfalls dieser Beitrag von dem Keimform-Blogger Stefan Meritz war eigentlich ganz wertvoll. Für abends 8 Uhr nach so 10 Stunden Konferenz auch ganz schön anstrengend, aber eigentlich die Leute, die bei dieser anderen Session waren, nämlich im Laufe des Tages, wo es um Werbung und Blogs ging, die hätten mal schon mal schön sich das vorher anhören sollen, dann hätten sie vielleicht ihre eigene Motivation und was für Formen von Motivation einen Blog zu machen viel einfach besser verstanden, sich selber besser verstanden und auch das mit dem Kommerz besser einordnen können. Naja, schade. Hat nicht ganz so viel Aufsehen erregt, dieser Keimform-Beitrag, aber man kann sich das angucken auf keimform.de, da sind die Folien verlinkt und Stefan hatte das auch mitgeschnitten und man kann das als Slideshare, also als Audiofolie sich angucken. Und so sieht es manchmal aus. Eine Session, wo irgendwie 50, 100 Leute irgendwie sitzen, wo alter Kram durchgekaut wird. An einer anderen Stelle irgendwie 10 oder 15 Leute.
Du meinst, wo es darum ging, wie man Geld verdienen kann, war der Saal voll?
Genau.
Und da später bei Keimform saßen dann 10 Leute?
Genau. Naja, so läuft es manchmal.
Welche Teilnehmerzahlen kann man denn sich jetzt so vorstellen? Weil
800 also Leute sollen es gewesen sein.
Das ist ja dann demnach ja kein, da ist ja keine große kommerzielle Firma hinter dann. Wenn du die beiden genannt hast, die das hauptsächlich organisiert haben, ist das ja sozusagen auch schon viel ja, Aktivismus dahinter und
ja, also ich weiß nicht, ich denke mal, das wird vielleicht für die Beteiligten auf eine Nullsummengeschichte rauslaufen. Also es gab Sponsoren, es gab Eintrittsgelder und
wie teuer ist der Eintritt?
Das war 60 Euro.
Oh, das sind ja schon CeBIT-Preise, ne?
Ja, für 3 Tage.
Bei der CeBIT zahlt man es für einen Tag, okay.
Und 40 Euro waren es, wenn man irgendwie dafür Werbung selber gemacht hat.
Ja, und ich meine, du kannst ja für solche Kongresse oder sowas leicht noch null und dann das Ganze nochmal mal 3 nehmen. Irgendwie. Also ich würde sagen, es ist alles noch im grünen Bereich.
Finde ich auch. Gut, nichtsdestotrotz gab es auch ein paar Leute, die sich sehr über diese Konferenz aufgeregt haben. Na, ich will die jetzt irgendwie nicht namentlich nennen, weil ich mich über die Aufreger aufgeregt habe.
Ja, aber was waren denn die Kritikgründe?
Die haben sich auch über diese kommerzielle Schiene aufgeregt, na, und dass es irgendwie immer nur um Kohle ging. Aber ich finde, es gab noch einen Haufen andere Programme, na, und andere Themen und interessante Leute bei dieser Konferenz, dass es keinen Grund gibt, da nicht hinzufahren und sich dann irgendwie drüber aufzuregen. Also,
haben die sich aufgeregt dort auf der Konferenz oder haben die Konferenz boykottiert?
Die sind da gar nicht erst hingefahren und haben irgendwie sich über Kommerzblogger aufgeregt und haben sich darüber aufgeregt, dass ein Werbeschalter Cisco sei und Cisco ist ja für die Great Firewall of China verantwortlich und haben das Blutgeld für die Republika genannt und also unterirdisch.
Ja, aber mal ganz ehrlich, welches Unternehmen hat nicht irgendwie Dreck am Stecken, ne? Also ich meine, wenn wir alle Unternehmen ausblenden würden, ne, dürften wir überhaupt nichts mehr kaufen.
Also ich fand die Kritik auch etwas überzogen, zumal es auch noch andere interessante Punkte bei der Konferenz gab.
Wollen wir ein Stück Musik hören und dann erzählst du noch deinen, wahrscheinlich haben wir dann nicht mehr so viel Zeit für so viel, aber dann würden nochmal so 1, 2 interessante Tracks, die du dir angehört hast.
Ja, können wir durchgehen.
Das hört sich doch gut an, ne?
Mhm. Ja, der Nerd Alert wieder. Noch ein bisschen Berichterstattung von der Republika dieses Jahr, letzte Woche in Berlin. Und ja, ich weiß gar nicht, Themen waren so viele. Es waren vor allen Dingen auch so ein paar richtig coole Leute da. Zum Beispiel Peter Sunde von The Pirate Bay, Stargast.
Wow, Pirate Bay wird ja jetzt in Ägypten gehostet, weil die in Schweden ist ihnen das doch zu heiß geworden. Hat er darüber auch berichtet?
Ich war nicht da, weil ich war nämlich gleichzeitig bei anderen amerikanischen Kollegen, bei Holmes, Wilson und Jesse Patel, die den Miro, ehemals Get Democracy Player, machen. Und die haben so ein bisschen von ihrer Arbeit berichtet. Na, waren sehr interessiert an Feedback, na, wie es so ankommt. Und ich bin ja auch ein großer Fan von diesem Programm. Ist euch da auch ein Begriff, oder? Miro?
Ja, yeah, ist mir ein Begriff. Ich wollte nur mal Peter Sunde noch mal gucken, weil da hatte ich irgendwie gelesen. Ich war ja nicht auf, aber der soll auch einen ganz interessanten Vortrag, der so aus seiner Erfahrung von The Pirate Bay, dass es sozusagen, da ging es ja irgendwie darum, dass ja irgendwie, dass das in der Natur des Menschen liegt, zu tauschen und dass er einfach ganz klar auch keine Chance sieht, dass man das unterbinden wird langfristig. Jetzt kriege ich es auch wieder zusammen, dass es auf der Messe war. Ich hatte das irgendwo gelesen, wusste nicht mehr wo, wie das so mit der Medieninformationsflut ist. Und ja, Miro ist auch, glaube ich, deswegen ganz interessant, weil das sozusagen eigentlich im direkter, ja, Konkurrenz hört sich so hart an, aber sozusagen in der gleiche Idee verfolgt wie Satu. Heißt es nicht Satu?
Nee, Satu ist ja ein Streaming-Programm.
Also genau, die ist aber auch doch so von Peer-to-Peer sich irgendwie die Informationen
also, beziehen. Ja, also man müsste eigentlich Miro eher so als Videoplayer betrachten. Also sowas wie ein RSS-Reader, halt man trägt da Adressen ein von Websites oder von Videokanälen, die man gerne gucken möchte. Hat na, teilweise auch voreingestellte oder ein einfaches Interface, um bestimmte Kanäle sich rauszusuchen und dann läuft es einfach per RSS, man abonniert was und
das hat gar nichts, ich dachte dann, dass das schon im Endeffekt, das ist sozusagen wie so ein Tracker und dass die Daten selber da auch über Peer-to-Peer-Techniken kommen, also das macht ja Satu ja, gerade.
Per BitTorrent, aber was Satu macht, ist ja Streaming. Zwar mit Peer-to-Peer-Technik, während Miro einfach sowas wie ein Podcast ist.
Okay, ja, das ist doch schon mal ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Ja, aber Miro hat zwei tolle Features, auf die ich total stehe. Du kannst zum Beispiel bei Google oder YouTube Videos suchen und die suchen kannst du dann abonnieren. Das heißt, du kriegst dann immer geliefert so, zu diesem oder jenem Thema sind neue Videos da. Und das finde ich richtig geil. Na, und die andere Geschichte ist halt, dass das mit BitTorrent gekoppelt ist. Das heißt, jeder kann Videoproduzent werden. Man braucht keine Torrent-Server oder man kann auch Videos in richtig guter Qualität darüber verteilen. Und das sind so zwei einzigartige Features, die bei Miro echt toll sind.
Und wenn man dann aber so ein Video zu Hause produziert, muss man das doch auch entsprechend verschlagworten, damit das dann überhaupt gefunden und angeguckt wird, oder?
Du musst das dann praktisch irgendwie auf einer BitTorrent-Seite anmelden.
Wo ich dann entsprechend was dazu schreibe und wenn der Text halt gut genug ankommt, werden sich Leute das auch runterladen genau. Und angucken.
Und da bietet Miro aber noch keine eigenen Features, so für jeden, für so einen also dummen User, dass der einfach da sagen kann, hier ist mein Video, dann kommt so eine Maske, bitte sag noch was dazu. Und
die sind keine Hoster, also es ist einfach eher ein Player, damit kann man halt wie bei einem RSS-Reader seine Kanäle abonnieren.
Und dann hole ich mir von Pirate Bay zum Beispiel die Videos.
Zum Beispiel. Deswegen ist das auch witzig, dass das gleichzeitig lief und ich habe die dann auch später irgendwann mal nebeneinander stehen sehen und meinte zu euch, euch beiden habe ich schon mal gemasht abt. Und ja, ergänzt sich tatsächlich auch. Und deswegen, ich konnte leider nur einen Vortrag von beiden besuchen. Und
also im Gegensatz zu Gianna's Sisters gab es dich da nur einmal.
Gab's mich bei, ich war nie bei Gianna's Sisters.
Ja, aber wir haben doch erfahren, dieses Spiel, dass man da im Traum die Schwester nochmal im Traum hatte.
Ja, nach den ganzen Levels, dann mussten wir wieder von vorne anfangen. Ich weiß. Ja, ansonsten, was gab's noch? Es wurde ein bisschen was erzählt. Ich hatte, als ich jetzt im Urlaub war, einen interessanten Podcast gehört von Tim Pritloff über Retrofuturismus. Mit Future Plom Lompom Und der war sehr interessant, da ging es um Science Fiction, dass Science Fiction die Visionen verloren hat, dass das irgendwie so ein bisschen mit dem Steampunk und sowas wieder von vorne anfängt. Und da gab es zwei Vorträge gleich einfach von Future Pomlom, also Christian Heller. Da ging es um Utopien, Singularitäten und Marskolonisation. Wir jonglieren mit Zukunftsvisionen von gestern, heute und morgen. Hört sich, die Überschriften sind meistens ja immer sehr kurz gehalten. Ist viel Vorstellungskraft nötig, um dann zum eigentlichen Thema zu kommen. Und gleichzeitig, danach kam dann eine Session von Gregor Sedlak. Es geschah übermorgen zur Krise der Science Fiction als popkulturellem Massenphänomen. Fand ich auch interessant. Fand ich interessant, was für eine Diskussion, nachdem man kann sich diese ganze oder fast alle Sessions irgendwie noch nachträglich jetzt als Videos reinziehen. Da können wir auch mal einen Link auf unsere Website packen jetzt nach der Sendung.
Sehr schön finde ich es auch, wenn du vielleicht nochmal dazu schreibst, welche besonders sehenswert sind, weil du hast das meiste ja schon sozusagen für uns Probe gesehen.
Mhm. Wie lautet denn unsere Webseite? www.nerdalert.com
Und also zu diesem Vortrag von Gregor Sedlak habe ich gesehen, gab es jetzt nachträglich schon Reaktionen. Auf golem.de wurde das ganz heiß diskutiert und die ganzen Science-Fiction-Fans haben abgekotzt. Mann, der Typ hat überhaupt gar keine Ahnung.
Okay, aber was war denn seine Kernaussage? Werden wir alle demnächst von Außerirdischen überrannt?
Rant!
Oder sind sie schon unter uns?
Nee, denen ging es, glaube ich, grundsätzlich gegen den Strich, dass da jemand ein Genre abschreiben möchte, beziehungsweise meint, das Genre hat sich geändert. Und wir wissen ja alle eigentlich, dass Star Wars und Star Trek irgendwie schon eigentlich eher dem Märchen oder der Fantasy zuzuordnen ist.
Ich dachte, das wäre eine Soap, die bloß
Ja, Soap im anderen Gewand. Aber dass sich halt so die Vision oder die Voraussagbarkeit der Zukunft halt geändert hat, das fällt, glaube ich, einigen Science-Fiction-Fans irgendwie schwer. Naja, jedenfalls, ich kann ja mal die Session irgendwie verlinken später und auch den ganz hörbaren Chaos-Radio-Podcast dazu. Der war nämlich echt ganz gut. Ja, ansonsten gab es auch noch weitere Sessions wie Musik im Netz, was bedeutet das, Internet für Musiker, Labels und die Hörer. Und da waren dann auch so die üblichen Verdächtigen, irgendwie Tim Renner, ehemals Universal, und Sascha Kösch von Debug und verschiedene Leute von Netlabels. Grundsätzlich könnte das immer alles interessant sein, wenn nicht zu den meisten Themen alles schon gesagt worden wäre. Also so.
Ja, aber ich meine, das ist ja auch das Problem mit den Bloggern und dem Internet. Ich meine, alles ist irgendwo im Blog schon mal durchgekaut worden, ne?
Ja, und wenn man sich für ein bestimmtes Thema interessiert, hat man es manchmal bei solchen Konferenzen dann auch schwer. Was helfen könnte für die Veranstalter natürlich, wenn man mehr so Konfrontation sucht. Das Subthema der Konferenz war die kritische Masse. Da wurde im Nachhinein auch gemäkelt, die Blogger, die drehen sich doch nur um sich selber. Das ist ja gar keine kritische Masse. Das wurde auch schon umgewidmet in die mythische Krasse. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe auch so meine Kritikpunkte, aber ich fand auch einfach grundsätzlich viel zu gucken. Es waren so interessante, viele nette Leute da. Und ich habe auch die Miro-Leute irgendwie noch ein bisschen beim Bierchen interviewt. Die haben irgendwie interessant erzählt, wie sie mit ihrem Projekt überhaupt gestartet sind, wie die einfach eine Idee zu einem besseren Videoplayer hatten.
Wann kommen sie zu uns in die Sendung?
Wir können vielleicht nochmal ein Telefoninterview mit dem machen, aber grundsätzlich ist das ein bisschen schwierig, weil die English spoken sind und da müssen wir einen simultanen Übersetzer haben. Das können vielleicht Nerd Nummer 2 machen.
Schauen wir mal.
Hello. Aber die haben jetzt gerade halt so eine kleine Promotion-Tour, die beiden von Miro, Und man kann eh, wenn einen das interessiert, das gerade alles so ein bisschen nachlesen. Aber die haben halt echt na, so einen Venture-Capital-Typen gefunden, der ihnen irgendwie die Programmierung des Programms irgendwie bezahlt, na, und wohl auch nicht großartig Wert drauf legt, dass da nochmal was wiederkommt, na, weil er einfach gesagt hat, er hält das für eine gute Angelegenheit.
Solche Leute laufen da draußen rum?
Ja.
Gib mir die Adresse.
Der Mann.
Musst du erstmal eine Idee haben. Aber ich wollte nochmal sagen, ich glaube auch, das ist so eine Sache, dass man irgendwie eine Zeit lang immer gedacht hat, irgendwie, wenn man so auf solche Kongresse oder Vorträge oder Events ging, dass man auch mit so einer riesen Erwartungshaltung dann immer dahin gegangen ist und dachte, das muss jetzt was total Abgefahrenes, Spannendes und total Wegbereitendes sein. Und ich glaube, da ist einfach jetzt auch wirklich, dass man dann so langsam auch feststellt, also dass das nicht jedes Mal irgendwie natürlich irgendwie mit so einem riesen Feuerwerk enden muss.
Ja, also ich fahre zu sowas meistens zum Socializen hin. Also hin, Leute treffen, die interessantesten und nicht offiziellen Versionen von Geschichtchen kriegt man eh bei einer Kippe oder bei einem Bierchen.
Und ich denke mal, das ist das Beste, Kontakte knüpfen. Ich meine, das sieht man ja an der CeBIT, wo früher auf der CeBIT immer noch wirklich Highlights präsentiert worden sind, Sachen, die einem echt vom Sessel gehauen hat. Ich meine, sowas gibt's heute einfach nicht mehr. Wir sind schon so viel gewöhnt. Übers Internet haben wir sowieso die neuesten Informationen immer sofort auf unserem Rechner. Wer sich für die Themen interessiert, weiß, was abgeht. Also wer auf diese Messe fährt und denkt, oder zur Republika fährt und denkt, da kann er noch wirklich was Neues erfahren. Im Grunde genommen kann man sich auch alles vorher selbst im Netz zusammensuchen. Das Tolle ist halt, dass man dort mit den Leuten reden kann.
Ja, denke ich auch.
Das war der Nerd Alert. Bedanken fürs Zuhören. Wir sind in 4 Wochen bis 5 Wochen wieder da und sagen Tschüss.
Und auf Wiedersehen.
Bye, bye.